Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 26. Juni 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Nun mal deutlich, dem Friseur-Podcast Fast Live aus Hamburg. Aufgenommen an einem der heißesten Tage des Jahres. Heute soll der zumindest bis jetzt heißeste Tag des Jahres werden. Für einige Städte in Deutschland wurden heute über 40 Grad im Schatten prognostiziert und auch am Mittwochvormittag ist in Hamburg schon die 30-Grad-Grenze erreicht. Ein unglaublich heißer Tag, passend hoffentlich zu dieser Podcast-Folge, denn ich könnte mir vorstellen, das wird eine ziemlich heiße Podcast-Folge werden. Einen heißen Gast habe ich definitiv am Start. Heute bei mir zu Gast der Friseur und Erfinder des Calligraphy Cuts, Frank Bormann. Beginnen möchte ich diese Podcast-Folge wie auch die nächsten Podcast-Folgen immer mit einem Kapitel, das nennt sich Hausmitteilung. Und in diesen Hausmitteilungen packe ich alles rein, was diesen Podcast betrifft. Zum Beispiel Feedback für die letzte Folge oder Informationen, womit beschäftige ich mich gerade oder Hilfestellung für euch, wie könnt ihr diesen Podcast noch besser hören. Also alle Dinge, die irgendwie was mit diesem Podcast zu tun haben, das packe ich in die Hausmitteilung. Und ich hoffe natürlich, dass es viele von euch da draußen gibt, die das auch interessiert. Die sagen, ja, ich würde gern wissen, ne, wie kam denn die letzte Folge an und was gibt es so Neues aus dieser Podcast-Welt? Also ich hoffe natürlich, ich kann euch das kurzweilig und schön erklären und viele von euch finden das gut, aber natürlich, und das ist auch völlig okay, natürlich wird es auch einige da draußen geben, die sagen, oh Gott, das interessiert mich so gar nicht, das finde ich ja völlig langweilig. Ich höre diesen Podcast, um etwas über die Friseurszene zu hören, über etwas über die Gesellschaft zu hören, um dem Gespräch mit dem Gast zu lauschen. Das ist für mich der Nun mal deutlich Podcast und bitte nicht im eigenen Saft baden, das interessiert mich weniger. Das kann ich würde es natürlich schade finden, wenn jemand so denkt, aber einige von euch werden so denken und es ist auch völlig okay. Aber wisst ihr was? Dieser Podcast ist so gut aufgesetzt und so professionell aufgesetzt. Beides ist völlig in Ordnung. Ich freue mich über jeden, der den Podcast von der ersten bis zur letzten Minute hört. Und es ist auch für mich völlig okay, wenn ihr einige Sachen in diesem Podcast überspringt, weil ihr darauf keine Lust habt, weil ihr das unwichtig findet. Und dafür haben wir ja Kapitel eingeführt und Kapitelmarken eingeführt. Und das bedeutet, ähnlich wie damals bei einer CD, wenn ihr irgendein Lied nicht gut findet, dann seid ihr doch auch einfach weitergesprungen bis zum nächsten Lied. Und das könnt ihr bei diesem Podcast genauso machen. Wenn euch etwas, wenn ihr nach ein, zwei Minuten merkt, dieses Thema interessiert mich gar nicht, worüber da gerade gesprochen wird, ja, dann drückt einfach auf eurem Podcast-App aufs nächste Kapitel und dann springt's gleich zum nächsten Thema. Ihr müsst euch nicht alles anhören. Ihr könnt, ich freue mich drüber, aber ihr müsst es nicht. Grundvoraussetzung, damit das allerdings passiert, sind zwei Dinge und die möchte ich jetzt heute in den Fokus stellen, diese Hausmitteilung. Das erste, ich habe halt bemerkt, aufgrund vieler Reaktionen, die mich erreicht haben, dass viele von euch noch gar nicht so zu Hause sind in dieser Podcast-Welt. Das merkte ich zum Beispiel daran, dass über die Hälfte aller Hörer den Podcast, also die Premierenfolge letztes Mal, entweder übers Internet, also über ihren Browser oder über unsere Facebook-Seite gehört haben. Das geht technisch und ich freue mich auch, dass das technisch geht, aber es ist der denkbar schlechteste Weg, um einen Podcast zu hören. Viel besser ist es, man hört einen Podcast auf seinem Mobilgerät, also auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone oder iPhone und installiert dafür eine Podcast-App. Das ist in den allermeisten Fällen kostenlos und es ist viel, viel, viel praktischer. Weil, auch das musste ich dann einigen Freunden erklären, man hört einen Podcast in der Regel nicht am Stück. Ja, es gab einige, die sagen, oh Gott, das ging ja über eine Stunde und das war so lang. Ja, klar, wenn du dann vor deinem Rechner sitzt oder so und musst ihm dann eine Stunde lauschen, dann ist das anstrengend. Aber das ist ja auch doof und das machen auch die wenigsten Podcast-Hörer. Einen Podcast konsumiert man nicht wie eine Talkshow im Fernsehen. Ein Podcast konsumiert man wie ein Hörbuch. Ja, und wir kaufen uns auch Hörbücher, die gehen 13 Stunden und die hören wir nicht am Stück, sondern wir hören immer ein Hörbuch dann, wenn wir es wollen und wenn es gerade passt. Und genauso machen es die Millionen von Podcast-Hörern da draußen auch. Man hört einen Podcast nur dann, wenn es gerade passt. Ja, wenn man zum Beispiel laufen geht oder mit den Hunden spazieren geht oder ins Auto steigt und sein iPhone oder sein Smartphone ans Auto koppelt. Dann hört man statt Radio oder Musik, dann schaltet man einen Podcast ein. Und den hört man genau so lange, bis man am Ziel angekommen ist. Ja, 20 Minuten, 30 Minuten, wie auch immer, ganz egal. Oder wenn man vom Laufen zurück ist, dann hält man halt diesen Podcast an. Und ein modernes Podcast-App muss auch nicht geöffnet bleiben. Das kannst du schließen, wie auch immer. Und wann immer der Tag oder der Moment kommt, wo du weiterhören möchtest, öffnest du wieder dein Podcast-App, siehst dann sofort den Podcast, den du als letztes gehört hast, drückst auf Play und dann hörst du ab da weiter. Das ist viel komfortabler und viel, viel praktischer. Deswegen meine Bitte, investiert mal 10 Minuten und schaut mal, egal ob in der Android-Welt oder in der iOS-Welt, schaut mal, ob ihr eine Podcast-App findet, dass ihr gut findet, dass ihr downloadet und dass ihr dann bestückt. Also für alle, die ein iPhone benutzen oder das iPad benutzen, da ist eigentlich das Podcast-App von Apple schon vorinstalliert. Das ist so ein lila Symbol, solltet ihr leicht finden. Ansonsten geht in den Store, in den App Store oder Google Store oder Android Store oder was auch immer, welches System ihr immer verwendet und gebt da mal Suchbegriff Podcast ein und dann werdet ihr ganz viele Podcast-Apps finden und dann ladet euch eins runter. Wie gesagt, die allermeisten werden kostenlos sein. Ich verwende auf meinem iPhone eine App, das heißt Overcast. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist super, ist auch kostenlos. Gibt's auch nur momentan für iOS, also leider noch nicht für Samsung, Huawei oder was ihr sonst benutzt oder verwendet, sondern momentan nur in der Apple-Welt. Aber das ist ein tolles App. Das packe ich auch mal in die Shownotes als Link. Könnt ihr euch angucken. Aber damit das hier klar gesagt ist, ich werde von Overcast nicht bezahlt. Ich habe da keinen Vorteil und es ist auch nicht das einzig tolle Podcast-App. Es gibt sehr viele da draußen, die sehr toll sind. Ja, ich empfehle euch nicht Overcast als einziges tolles App, sondern es ist nur ein Beispiel, weil ich es persönlich verwende. Viele andere sind sicher vielleicht genauso gut oder sogar besser. Aber diese modernen Podcast-Apps, wie zum Beispiel Overcast, die haben halt die Möglichkeit, dass die Kapitel angezeigt werden und dass man von einem Kapitel zum nächsten springt und dass man auch pro Kapitel immer ein neues Bild auf seinem Smartphone oder in diesem Fall auf seinem iPhone sieht, immer passend zum jeweiligen Thema. Ja, das gibt es auch. Also das ist wirklich echt gut und einfach zu benutzen. Hört euch diesen Podcast und es gibt so viele andere Podcasts da draußen, die hörenswert sind, nicht nur für Friseure, sondern auch über Politik, über Gesellschaft, über Sport, über Musik, Literatur, Film, Wissen, alles. Es gibt alles Mögliche und ich werde in den nächsten Folgen auch immer mal wieder einen Podcast mal empfehlen, aus einer ganz anderen Welt vielleicht, wo ich sage, den höre ich besonders gerne, könnt ihr vielleicht auch besonders gerne hören. Das alles, wie gesagt, immer in diesem ersten Kapitel Hausmitteilung. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, weil ihr sagt, oh Gott, ich bin da ein totaler Neuling, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, bitte hilf mir, ja, dann schreibt mir doch eine E-Mail und ich werde versuchen, jeden, der das tut, möglichst zeitnah zu helfen. Wenn ihr spezielle Fragen habt zum Thema Podcast, dann fragt mich bitte. Schickt eine E-Mail an podcast@nunmaldeutlich.de. Ob ich auf jede Frage eine Antwort habe, weiß ich nicht, aber ich habe natürlich ein großes Interesse, dass möglichst viele von euch diese und auch die nächsten Folgen nicht mehr am Stück ewig lange hören müssen und dann vielleicht unbequem vom Rechner sitzen müssen, sondern dass ihr das in euren Alltag einfach involviert, in euren Alltagsablauf, dass einfach der Podcast, dieser und auch andere Podcasts euch zukünftig bereichern. Da habe ich ein großes Eigeninteresse, dass das so ist und deswegen tut euch einen Gefallen und ein bisschen auch mir. Hört diesen Podcast über eine Podcast-App auf eurem Mobilgerät. Es ist viel, viel komfortabler, als ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Gut, so viel zu den Hausmitteilungen zu diesem Mal. Wobei, Quatsch, ich habe ja noch gar nicht über das Feedback gesprochen, das ich bekommen habe. Also ganz ehrlich, das kann ich auch schnell machen, weil es war ein so großartiges Feedback, das ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Na klar kam mein Vater noch besser an als ich. Ja, den habt ihr noch lieber reden gehört. Das haben wir beide schon wohlwollend vernommen und haben wir beide auch drüber gelacht und gegrinst und finden wir auch gut. Ich bin auch total begeistert gewesen, als dieses Gespräch möglich war. Mich hat ein Kommentar wirklich berührt, welchen man mir gesagt hat, dass man sagt, oh Gott, ich hatte so Tränen in den Augen bei dem Gespräch, hat mir jemand gesagt, weil als ich das gehört habe, habe ich so für mich gedacht, ach, so ein Gespräch hätte ich mit meinem Vater auch nochmal gerne geführt. Nur leider ist das halt nicht mehr möglich. Also es waren auch emotionale Feedbacks, die ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich, dass es generell diesen Podcast gibt. Da habe ich sehr viel Zustimmung und Feedback bekommen. Das finde ich großartig. Und auch die Hörerzahl, muss ich sagen, finde ich unglaublich. Es haben etwas über 500 Personen diese erste Folge bis jetzt gehört. Klar, 500 Hörer, das ist jetzt noch ein weiter Weg bis zur Weltherrschaft. Das ist schon klar oder ist auch ein weiter Weg, um eine ganze Branche zu beeinflussen. Aber denkt daran, ihr wenigen, die das jetzt hört und ich, wir alle gemeinsam, wir sind Pioniere für unsere Branche auf diesem Feld, ja. Das dauert seine Zeit. Ich brauche euch. Ihr müsst dafür Werbung machen, wenn es euch gefällt. Ihr müsst immer sagen, geh auf diese Internetseite nunmaldeutlich.de oder wenn du eine App hast mit Podcast, dann lad dir diesen Podcast runter, hör dir das an. Natürlich soll dieser Podcast wachsen, aber ich finde alleine schon über 500 Hörer für die erste Folge, ohne dass ich dafür Werbung gemacht habe, ohne dass ich irgendwie einen Kooperationspartner habe, der darüber irgendwie laut in den Medien oder in den Social-Media-Bereich geworben hat. Das finde ich toll. Das finde ich großartig. Das ist für den Beginn echt klasse. Aber es ist natürlich nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist natürlich, dass wir deutlich mehr erreichen. Und das mit euch an meiner Seite. Das wäre natürlich super. Also, insofern, na, das war jetzt eine lange Hausmitteilung. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Folgen diese Hausmitteilungen deutlich, deutlich, deutlich kürzer werden. Aber dieses war natürlich besonders wichtig, um nochmal darauf hinzuweisen, wie man einen Podcast am besten hört und wie man so etwas installiert. Na, deswegen war das heute besonders lang. Aber jetzt möchte ich das auch beenden und möchte jetzt endlich mal mit euch gemeinsam einen Blick auf diese Friseurbranche werfen. Der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks hat vor kurzem zu einer Pressekonferenz geladen und hat Zahlen, Daten, Fakten aus dem Jahr 2018 präsentiert. Nun leben wir Friseure ja im Hier und Jetzt und beschäftigen uns viel lieber mit den Trends 2020, als dass wir mal zurückblicken. Aber um wirklich zu wissen, wo steht denn eigentlich unsere Branche, ist so ein Blick auf ein Jahresergebnis natürlich auch sehr wertvoll. Und einige Zahlen wurden dort präsentiert, die ich ganz spannend finde. Und über allem steht, dass der Friseurmarkt eine positive Entwicklung genossen hat im Jahr 2020. Der Umsatz ist um 2,4% gestiegen und liegt jetzt mittlerweile bei 7 Milliarden Euro. 7 Milliarden Euro werden in Deutschland im Jahr in Friseursalons umgesetzt. Und das, finde ich, ist schon mal eine ganz starke Zahl. Wir müssen immer bedenken, das sind alles Unikate, das ist alles Handarbeit, das ist alles mit Schere und Kamm und Pinsel. Und zugegeben, unsere Zulieferindustrie freut sich auch über ein paar verkaufte Farbtuben und Haarpflegen. Aber erst einmal 7 Milliarden Euro, da muss ich sagen, habe ich ganz kurz mal gestockt und habe gesagt, das klingt nach doch einem nicht uninteressanten Volumen. Das ist wirklich schön. Und das ist ja auch so. Allerdings, wenn man dann so ein bisschen sich näher mit den Zahlen beschäftigt, dann habe ich natürlich auch etwas gefunden, was mir nicht so wirklich gefiel. Und ja, da brauchen wir nur gucken, wie hat sich denn dieser Umsatz zusammengestellt? Und da blicke ich dann einfach mal drauf, was haben denn Frauen und Männer gezahlt im letzten Jahr in deutschen Friseursalons. Die Zahlen liegen ja vor und die Damen haben im Durchschnitt pro Besuch 53 Euro gezahlt und die Herren 21 Euro. Ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Schwierig zu beantworten. Ich fand es im ersten Moment gar nicht mal so schlecht, denn die Zahlen, die ich im Kopf hatte, die aber schon ein bisschen älter sind, die waren dramatisch schlechter. Also bei Damen habe ich irgendwas im Hinterkopf von Mitte 30, so 35 Euro und bei den Männern deutlich unter 20. Ich glaube, die lagen damals bei 17. Insofern, im ersten Moment habe ich gedacht, oh Mensch, 53 und 21, das klingt ja gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn man dann wieder bedenkt, es sind ja Durchschnittszahlen. Ja, das ist ja der Durchschnittsbon einer Kundin oder eines Kunden in Deutschland. Und Durchschnitt ist ja nicht Waschen, Schneiden, Föhnen. Das sind ja keine Waschen, Schneiden, Föhnpreise, sondern das ist ja alles included. Und wenn wir dann bedenken, okay, dann sind ja auch Farben und alles gehören dann auch alles dazu. Ja, dann sind wir auch bei den Damen bei 53 Euro höchstwahrscheinlich noch weit entfernt von einem Euro pro Minute, der dann an Umsatz generiert wird in den Friseursalons. Und da müssen wir unbedingt hin. Da müssen wir eigentlich auch deutlich drüber hinaus. Wir müssen, um den Herausforderungen in der Zukunft auch gut entgegenzugehen, brauchen wir mindestens 1 Euro pro Minute in der Stunde. Und Das scheinen wir noch weit entfernt zu sein. Und auch wenn es eine Umsatzsteigerung von 2,4% gab, das klingt ja erstmal im ersten Moment gut, dann wurde ebenfalls bei dieser Pressekonferenz gesagt, es gab eine Preissteigerung von 2,2%. Also wenn man so will, das eine bedingt irgendwo das andere und das klingt so ein bisschen nach Stagnation. Das kann uns alle nicht zufriedenstellen, das ist nicht befriedigend. Es ist im ersten Moment gut, also der Markt wirkt, was die Zahlen angeht, nicht völlig ungesund, aber wir sehen, es ist noch ganz, ganz viel zu tun. Das Thema Preisentwicklung und Preissteigerung wird natürlich auch diesen Podcast immer mal wieder begleiten. Klar, da werde ich mit Sicherheit mit dem einen oder anderen Gast intensiver drüber sprechen. Nur was ich jetzt schon mal vorweg sagen möchte, ist, dass wenn ich mit Kollegen oft spreche über Preisentwicklung, dann denken die ganz oft, ja, ich kann doch nicht schon wieder meine Preise erhöhen. Und Preise erhöhen ist wirklich auch nur die eine Seite der Medaille. Preisentwicklung bedeutet aber auch nicht einfach nur Preise erhöhen, sondern Preisentwicklung bedeutet auch, zu überlegen, was kann ich denn für einen Mehrwert schaffen für meine Kunden, die dann auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Ja, wir sprechen ganz oft bei uns intern von einem Dienstleistungs-Upgrade. Also was können wir upgraden, damit die Kunden merken, oh, wenn ich dieses Upgrade buche, dann bekomme ich ja noch mehr, das ist ja toll. Und dann bin ich auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Ich denke, dass dieses Thema bei ganz vielen Friseuren noch brach liegt. Und ich glaube, dass es sich lohnt, darüber einmal nachzudenken. Und als ob ich es geahnt hätte, ist der Gast, den ich heute eingeladen habe, zu mir in den Podcast zu kommen, ein Paradebeispiel für Dienstleistungsupgrade. Frank Brohrmann ist der Erfinder des Calligraphy Cuts und des Calligraphen. Er ist ein langjähriger Freund und es war ein ganz großer Wunsch von mir, ihn möglichst schnell in einer der ersten Folgen auch als Gast begrüßen zu dürfen hier bei diesem Podcast. Und das habe ich jetzt vor kurzem getan. Wir haben gemeinsam telefoniert und haben über so viele Dinge gesprochen. Natürlich über Calligraphie. Und ich denke, dass es ein paar Informationen gibt über Calligraphie, die nicht jedem Hörer unbedingt bewusst ist. Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Aber es ist nicht nur Calligraphy, ja, die große Möglichkeit, ein Upgrade im Salon durchzuführen. Sondern ich wollte mit Frank, wenn ich ihn schon als Gast habe, auch natürlich mal über sein Berufsleben sprechen und wie hat einfach alles angefangen. Und ganz wichtig für mich ist, wie ist eigentlich sein Blick auf die deutsche Friseurbranche? Denn er reist unglaublich viel in verschiedensten Ländern, wird dieses System des Calligraphy Cuts schon angewendet. Und Frank ist nicht nur ein toller Friseur, sondern Frank ist auch ein wirklich hintergründiger Mensch. Er ist ein kluger Beobachter und so waren viele Ansichten, die er mit mir geteilt hat, für mich sehr spannend beim Hören. Und ich denke, es regt unglaublich zum Nachdenken an. Und ja, Frank hat einfach wirklich viel zu geben für diese Branche, nicht nur Calligraphy. Auch, aber nicht nur. Und deswegen freue ich mich jetzt auf dieses Gespräch. Hier ist nun mal deutlich Folge Nummer 2, mein Gast Frank Brohrmann. Mir zugeschaltet ins Podcaststudio ist jetzt Frank Brohrmann. Hallo Frank.
Hallo Lars.
Schön, dass du der Einladung gefolgt bist, hierher ins Podcaststudio, wenn nicht körperlich, sondern eher nur audiotief. Wo erwische ich dich denn gerade, Frank?
In Münster in meinem Büro.
Ach, guck mal, bist wieder zu Hause. Warst du nicht gerade noch in Amerika?
Ja, bis gestern Morgen, aber Reisen ist meine ganz große Leidenschaft.
Nach Hause reisen oder wegreisen. Oder bist
auch
du wie...
Oder
bist,
das ist ja das nach Hause kommen, Entschuldigung.
Oder bist du wie meine Frau? Die ist so ganz crazy, finde ich. Wenn sie zu Hause ist, dann hat sie immer diesen Fernweh, ne? Dann hat sie dieses Fernweh, dann will sie irgendwo hin. Ja, und wenn sie aber unterwegs ist, dann freut sie sich immer wieder auf zu Hause.
Und ich bin überall da zu Hause, wo ich Menschen finde, die mich mögen und die ich mag. Und deswegen ist die Welt mein Zuhause.
Oh, Frank, wo hast du das denn gelesen? Und es ist ja ganz toll. Es ist ja sehr philosophisch. Über Philosophie wollte ich aber eigentlich gar nicht heute mit dir sprechen, Frank, sondern die beiden Themen, die ich auf dem Zettel habe, ist natürlich Kalligrafie. Darüber müssen wir sprechen. Und ich würde auch so gerne mit dir mal über die deutsche Friseurszene sprechen. Und das mache ich am allerliebsten, wenn ich ein schönes, kühles Getränk neben mir habe. Ich habe jetzt geöffnet bei mir die Fritz Limo Orange aus Hamburg. Das ist so eine richtig geile Orangenlimonade, die erinnert mich so ein bisschen an die Orangenlimonaden, die man oft so in Südeuropa trinken kann. Die sind nämlich meistens oft so ein bisschen bitter auch und nicht einfach nur süß. Das finde ich total lecker.
Ich denke, du solltest Getränke verkaufen. Dagegen ist ja mein Getränk relativ langweilig. Ich habe mich hier für eine Apfelsaftschorle unserer örtlichen lokalen Brauerei entschieden, der Potzbrauerei. Die machen nämlich nicht nur köstliches Bier, sondern auch eben antialkoholische Getränke. Eine Apfelsaftschorle.
Ja, aber also das ist doch toll, wenn es so ein lokales Unternehmen ist, doch super.
Ich entscheide mich fast nur für lokale Unternehmen, die was für mich herstellen und auch mit denen ich gerne zusammenarbeite.
Irgendwie habe ich das Gefühl, darüber sprechen wir gleich. Jetzt muss ich erstmal kurz was trinken.
Ich auch, danke.
Sag mal, Frank, wir wollen natürlich ganz oft den Blick nach vorne werfen. Aber ich denke, in den ersten Minuten wäre es auch mal ganz gut, wenn wir noch mal kurz den Blick zurückwerfen. Weil wir beide kennen uns, glaube ich, auch schon ewig, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns eigentlich? Hattest du da schon graue Haare? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein. Da hatte ich noch längere Haare, Locken und auch volleres Haar.
Und da hat man dich mal mit Thomas anders verwechselt. Sag mal, das ist der Thomas. Ah nee, das ist der Frank.
Also eins weiß ich ganz sicher, ich kann nicht singen. Mein Musiklehrer in der Grundschule hat immer gesagt, ich sollte lieber ins Fußballstadion gehen, aber nicht in den Kirchenchor.
Ja, aber der kann ja auch nicht singen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber wenn man deinen Namen googelt, Frank, das habe ich natürlich jetzt mal zur Vorbereitung. Ich wollte mich ja so journalistisch professionell wie möglich vorbereiten. Wenn man deinen Namen googelt, dann stehen da oft mehrere Berufe, die man mit dir in Verbindung setzt. Also da steht Friseurmeister. Da steht auch Erfinder, da steht Buchautor. Womit fühlst du dich dann am besten beschrieben?
Erfinder.
Das ist ja, das wäre der, wo du sagst, okay, das beschreibt mich am besten.
Ja, das beschreibt mich am besten. Auch als Erfinder kann man ein Buch schreiben und man kann auch als Erfinder Friseurmeister sein. Also Erfinder ist tatsächlich mein Kern.
Aber Erfinder kann man ja nicht lernen.
Nee, da braucht man einen kindlichen Entdeckertum, Entdeckergeist bei. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer dieses Ausprobieren, nicht böse sein, wenn man hinfällt, wieder aufstehen und weitermachen. Und wenn man diese Eigenschaft hat, dann darf man sich Erfinder nennen.
Aber daran hast du ja nicht gedacht, dass du in die Friseurlehre gegangen bist, oder?
Um Gottes Willen, ich wollte nie Friseur werden. Nein.
Aber du bist es ja geworden.
Ja, weil ich gerne reise. Also Papa hat mir 1981, wir sind vier Kinder, ich war der Zweite. Meine Schwester wollte nicht, Papa hatte einen Salon und dann, Frank, willst du nicht Friseur werden? Ich so, ich wollte Polizist werden, ich wollte irgendwas machen, wo man also hübsche junge Frauen retten kann. Ich meine, das machen wir jetzt auch als Friseur.
Ja, oder? Hast du perfekt. Ich glaube, noch mehr als Polizisten, ehrlich gesagt.
Naja, dann hat er mir angeboten, nach Forchheim zu gehen, in die Friseurschule von Axel Meininghaus. Und das hat mich so gereizt, eben nicht von zu Hause weg zu sein, sondern auf Reisen zu gehen. Das ist tatsächlich ein Urtrieb in mir drin. Und dann habe ich mich losgemacht und das hat mein Leben dann eben in die Friseurszene hineinbegeben. Und ich war, glaube ich, der erste Kurs vom Axel und es war sensationell. Ich habe nichts gewusst vom Friseur, gar nichts. Und heute ist es der schönste Beruf auf Erden für mich.
Und da hat Axel den Grund gelegt.
Ja, Axel und seine Frau Hanne, ich war wirklich sein erster Kurs im Lehrlingsseminar. Ach, schön. Ich glaube, er hat bei mir auch noch ausprobiert, aber er macht es ja mittlerweile. Ich halte ihn für einen ganz, ganz großen unserer Branche.
Ja, er ist ein ganz großer unserer Branche. Das hältst du nicht nur, das ist ein Fakt. Ja. Du sag mal, und du bist dann ja auch wirklich viel gereist. Du bist ja unter anderem ja auch in meine Heimatstadt gekommen, nach Hamburg. Da kannten wir uns aber noch nicht. Na, da hast du ja bei Vidal Sassoon gearbeitet hier in Hamburg.
Ja, genau. Ich hatte schon den Salon meines Vaters auch übernommen vorher mal und habe dann aber gemerkt, das war einfach zu jung, da war ich 26. Ich wollte einfach noch mehr sehen und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe für Vidal Sassoon gearbeitet, circa 18 Monate. Das war eine tolle Zeit. Da habe ich eben etwas gelernt, was ich auch heute von meinen Schülern verlange, neu anzufangen. Also den Mut zu haben, Gelerntes zu vergessen für den Augenblick, etwas Neues anzunehmen und das dann eben mit dem Vorhergelernten zu mischen und dann etwas ganz Eigenes daraus zu machen. Ich bin Friseurmeister gewesen und ich habe bei Vidal Sassoon die 3-4 Tage erstmal nur Spiegel geputzt, dann nur Haare gewaschen, 6 Monate gelernt, wie man einen geraden Bob schneidet und so. Ich habe immer nur gedacht, die wollen mich veräppeln. Aber nee, das ist die Erziehung zur Disziplin, zur Perfektion. Das hat bei mir sehr viel verändert, im Positiven.
Und eigentlich ist es, würde ich jetzt sogar fast sagen, das muss eine Qual für dich gewesen sein, weil du bist doch eher so ein eher unruhiger Geist. Also ja, also viele, glaube ich, hätten dann hingeschmissen, hätten gesagt, ja, dann gehe ich hier wieder weg, das nervt mich. Aber du hast dann da durchgehalten.
Ich glaube, das Hinschmeißen ist heute, du hast ja gesagt, wir gucken noch in die Zukunft, das ist so ein Problem der Gegenwart, dass sehr viele so gerne so schnell hinschmeißen. Die große Kunst ist es durchzuhalten, es auszuhalten, weil nur dann kann man es wirklich werten. Wenn man auch durch Schmerz gegangen ist, das muss ja nicht wehtun, aber eben dieses Aushalten, wirklich dem Vertrauen, der dich ausbildet, ihm folgen und dann nach einer Zeit auch zu entscheiden, mache ich es weiter oder nicht. Aber das dafür braucht es Zeit. Handwerk geht nicht mit einem Mausklick, sondern das darf man sich erarbeiten.
Das erinnert mich jetzt an diese schöne Geschichte eines Friseurs, den wir beide kennen. Der hat irgendwie, ich kriege das nicht mehr ganz so richtig zusammen, ich versuche das mal, weil du kennst die Geschichte, du kannst mir sonst helfen. Irgendwie hat er gesagt, irgendeine Mitarbeiterin oder eine Auszubildende hat zu ihm gesagt, ja, das bringt mir keinen Spaß, das zu lernen, was er mit ihr trainieren wollte. Und da hat er gesagt, wissen Sie, bringt Tennis Spaß? Und dann sagte, weil die wohl Tennisspielerin war, sagt sie ja. Er sagt, ja, aber es bringt doch nur dann Tennis Spaß, wenn sie es auch können. Wenn sie erstmal auf dem Platz stehen und erstmal noch nicht wissen, wie sie den Ball darüber bekommen, geschweige denn irgendwie auch noch ein bisschen gezielt, dann bringt das doch keinen Spaß. Du musst doch zig Stunden investieren, damit du einen Tennisball sauber von einer Seite zur nächsten schlägst. Und wenn du das dann kannst, dann kann Tennis verdammt viel Spaß bringen.
Und Friseur genauso.
Ja, genau. Ja, das geht auf alles irgendwie, ne? Diese Metapher. Die fand ich echt ganz gut. Und ins Ausland, aber das will ich auch nochmal schnell sagen, Ausland, London ging es auch noch für dich, ne?
Ja, eine schöne Geschichte. Ich bin dann, irgendwann habe ich dann bin zurückgekommen, mein Vater gesagt, jetzt muss ich nochmal nach England. Und er wollte mich nicht loslassen, dann habe ich mir meinen Rucksack aber gepackt. Da zu der Zeit war die britische Armee noch bei uns im Münsterland. Dann konnte man mit diesen Armeebussen für 100 D-Mark nach London fahren.
Nee.
Doch, da habe ich meinen Rucksack genommen, bin in den Bus rein, habe mich unter Tränen von meinem Vater verabschiedet. Wir haben also beide Tränen gehabt in den Augen, weil keiner wusste ja, wie es weitergeht. Und dann bin ich in London angekommen und bin als erstes wie eine Schildkröte auf den Rücken gefallen, weil der Rucksack viel zu schwer war, in Victoria Station. Also das war mein erster Schritt in London. Dann bin ich über die Camden High Street, die ist ja heute sehr, sehr bekannt, durch den Camden Market, geschlendert, bin auf den Salon Pierre Alexandre gestoßen. Eigentlich heißt es der Inhaber Peter Fischer aus der Schweiz. Und bin in den Salon reingegangen und da hat gearbeitet Patrick Cameron und Paul Cochran. Das sind heute zwei meiner besten Freunde. Und Patrick Cameron war zu der Zeit ein Friseur ohne diese Bekanntheit, die er heute hat. Also wirklich ein Friseur, der gerade aus Neuseeland nach England gegangen ist, um da zu arbeiten.
Der war da Mitarbeiter.
Ja, und da habe ich
den kanntest du aber nicht.
Den kannte ich nicht, nein, den kannte ich nicht. Dann habe ich mich da vorgestellt und Patrick sagte, den wollen wir. Hat sich dann beim Chef durchgesetzt und dann habe ich dann für 50 Pfund die Woche angefangen, dort zu arbeiten. Mit Patrick Cameron zusammen, für ein Jahr. Das war großartig.
Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und als du nach England gegangen bist, wusstest du nicht, dass du in diesen Salon gehst und dich da vorstellst?
Nein, und jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, wirklich eine Weltpremiere in deinem Podcast. Es war ein Jahr mit Patrick zusammen in dem Salon und irgendwann hat Patrick
gesagt... Achso, ich dachte, du warst ein Jahr mit Patrick zusammen. Das wäre doch jetzt mal eine Message gewesen.
Nein, die andere ist eigentlich viel besser.
Okay.
Weil er hat sich dann gesagt, ich mache mich jetzt auf in die Welt, um meine Kunst den Friseuren zu zeigen als Hochsteckartist, was er ja heute sehr, sehr erfolgreich macht. Und ich wollte unbedingt mit, ich wollte auch in die Welt. Ich konnte aber nicht so hochstecken wie er. Und dann hat er gesagt, Frank, dann sei doch Make-up-Artist. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in London, so einen Crashkurs zum Make-up-Artisten. Und ich bin da mit Patrick um die halbe Welt geflogen und habe seine Modelle geschminkt.
Nein, Frank, nein.
Hey, aber verrat's keinem.
Das ist ja eine großartige, die kannte ich auch noch nicht, tatsächlich noch nicht.
Ich weiß, das wissen die wenigsten, aber ey, frag bitte, sag Simona nicht, ich soll sie beim nächsten Mal schminken, beim nächsten Interkoffer-Event, das mache ich nicht.
Aber du hast das anscheinend dann halbwegs gut hinbekommen, wenn das ein halbes Jahr ging. Dann war das ja nicht ganz schrecklich.
Nein, das war nicht ganz schrecklich, aber Patrick ist so ein guter Freund, dass er nach der Zeit gesagt hat, Frank, du hast deine eigene Karriere vor dir. du musst mich jetzt als Akteur verlassen, geh deinen eigenen Weg. Also er hat mich wirklich vor die Tür gesetzt, weil er gesagt hat, wenn du in meinem Schatten bleibst, wirst du dich nicht selbst entfalten können. Und dann bin ich wieder losgezogen. Also und dafür, ja, das ist auch, ich glaube, wirkliche Freundschaft ist auch loslassen zu können und den Menschen gehen lassen zu können.
Und auch Lebensglück anscheinend, ne? Die richtigen Menschen kennenzulernen. Weil das ist natürlich schon, ich meine, Patrick Cameron ist auch ein Wahnsinnstyp, ne? Ist ein Wahnsinnsmensch.
Hey, vor 2 Wochen war ich in Paris, steige ich aus dem Taxi aus mit Markus Herrmann, unserem Intercouffeur-Präsidenten. Wir steigen aus dem Taxi aus, wer steht da? Patrick Cameron. Ging zur gleichen Veranstaltung wie wir. Ach, die Welt ist ein Dorf. Ist herrlich.
Bei der du übrigens ausgezeichnet worden bist, ja, als ja. Personality of the Year der Interco-Firmen.
Ja, eine große Ehre, habe ich auch sehr dankbar angenommen.
Mein Respekt, mein Glückwunsch. Toll.
Dankeschön.
Toll. Gibt es eigentlich nur ein Personality of the Year pro Jahr?
Aus Oder? Deutschland ja, soweit ich weiß. Aber es werden natürlich auch aus anderen Ländern noch Persönlichkeiten ausgezeichnet, ja.
Toll. Toll. Frank, wir versuchen jetzt mal die Kurve ein bisschen zu kommen zu Calligraphy Cut. Ja. Ich weiß noch, ich will jetzt auch gar nicht die alten Kamellen wieder rausholen, aber ich weiß noch, dass wir beide mal in einem Café zusammen saßen. Ich weiß gar nicht, ob das in Oelde war oder irgendwo anders. Und du zu mir gesagt hast, Lars, verdammt nochmal, egal ob Wella, L'Oreal, wie diese ganzen Firmen auch heißen, alle haben sie Produkte für feine Haare. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal eine Kundin gehabt mit feinen Haaren, die diese Produkte gekauft hat? Und nachher waren die besser oder die vielen besser? Es muss doch einen anderen Weg geben irgendwie, um mit feinen Haaren besser zurechtzukommen. Und dann, glaube ich, hast du dich auf diese Suche gemacht. Wie lange ist das eigentlich schon her?
Ganz ehrlich, 2006 bin ich damit angefangen.
Ja.
Dann kam meine erste Erfindung, das Curve Cut.
Richtig.
Und 2011 dann der Durchbruch mit dem Kalligraphen. Ja. Und es ist tatsächlich, wie ich sage, ich habe die Geschichte ja schon, glaube ich, 1001 Mal erzählt. Das war dieser Moment, ein Blumenstrauß zu kaufen, diesen Blütenstängel zuerst mit der Schere anzuschneiden. Das ging nicht, das quetscht. Dann das Gleiche mit dem scharfen Fleischermesser zu machen. Dann konnte man sehen, wie schön sauber das geht. Und dabei kam diese Erkenntnis, eben eine halbrunde oder runde Faserstruktur diagonal anzuschneiden, damit die Oberfläche größer wird und die Struktur sich dadurch zum Positiven verändert. So, jetzt hatte ich das Glück der tollen Ausbildung von Sassoon, also die Schere beherrsche ich, auch mit Augen zu. Das Messer, die Klinge beherrsche ich nicht. Und dann habe ich mich eben als Erfinder tätig gemacht, getüftelt, bis dann ein Werkzeug entstanden ist, was die Technologie der Schere benutzt und die Schärfe einer Klinge. Und das in einem Werkzeug vereint. Ich war gestern noch bei meinem Patentanwalt. Ich habe im Moment einfach auch Glück. Ich kriege im Moment ein Patent nach dem anderen durch. In Amerika habe ich jetzt sogar die Klinge an sich, die in diesem Werkzeug ist, patentiert bekommen, weil sie so einzigartig ist.
Wow. Ja. Mann, wenn man das alles verfolgt, ne? Du hast ja auch so viele Niederlagen einstecken dürfen auf diesem Weg dorthin. Und es hat sich auch, alleine bei Calligraphy hat sich auch schon so viel getan im Laufe dieser, ja, gut 10 Jahre. Aber ich würde gerne über 2 ganz besondere Highlights mal sprechen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da alles drüber weiß und würde gerne ein paar Informationen mehr bekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Hörer von uns das vielleicht gar nicht so wissen. Also du hast im letzten Jahr, im Jahr 2018, eine unglaubliche Auszeichnung bekommen, nämlich den Seifritz-Preis. Und ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten Hörer wissen, was der Seifritz-Preis ist. Kannst du das nochmal mit deinen Worten erklären?
Ja, sehr, sehr gerne. Aufmerksam gemacht auf diesen Preis hat mich die Handwerkskammer Münster. Vorher kannte ich den auch nicht. Und das ist ein Technologietransferpreis. Und zwar gibt es auf der ganzen Welt Universitäten mit mit vielen sehr intelligenten Menschen, Studenten und Professoren. Und es gibt uns, die Handwerker, die halt wirklich die handwerkliche Tätigkeit machen. Und wir sind auch clever, aber der Seifritz-Preis versucht eben, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Also die einen, die wissen, wie es geht, und die anderen, die glauben, die wissen, wie es geht. Ich meine jetzt die Wissenschaft. Ja, also eben diese beiden Seiten zusammenzubringen, weil sie sich eben wunderbar befruchten können. Und dieser Preis zeichnet diese Zusammenarbeit aus. Die Handwerkskammer hat mich zur Universität Münster-Steinfurt, zur Fachhochschule Münster-Steinfurt vermittelt. Dort habe ich dann den Kontakt zu Professor Petersalm bekommen. Der sollte mir eigentlich helfen, den Verschluss neu zu entwickeln am Kalligraphen, aber der ist verantwortlich für Verfahrenstechnologie und den hat das so fasziniert, meine Idee mit dem Blumenanschneiden und dieser Präzision, der Einbau der Klinge, dass er gesagt hat, wenn sie wollen, können wir mal eine Studie machen und versuchen, das zu beweisen, was sie behaupten.
Ach, guck mal, das ist interessant. Diesen Transfer kannte ich gar nicht, weil das wäre das zweite Highlight gewesen, über das ich gerne mit dir sprechen möchte. Diese Studie, die in der FH Münster durchgeführt worden ist.
Ja, genau, das war praktisch der Anfang für den Seifritz-Preis.
Also diese Studie, okay, alles klar.
Wurde eben eigentlich aufgrund einer ganz anderen Anfrage, aber es ist oft so, der Weg ist das Ziel, ne? Das ist ganz entscheidend. Auf dem Weg lernst du ganz viel kennen und auf dem Weg habe ich eben diesen Professor kennengelernt und der hat dann diese Studie gemacht und die Studie beweist wunderbar, dass der Kalligraph Haare anders anschneidet als alle anderen bis heute bekannten Werkzeuge und dass der Schnittpunkt am Haar wissenschaftlich nachweislich glatter, sauberer wird, die Oberfläche vergrößert wird, das Haar dadurch eine gewisse Elastizität bekommt und einfacher zu stylen ist. Und da ich von allen Friseuren, naja, nicht von allen, aber von einfach unwahrscheinlich vielen Friseuren kritisiert und auch angegriffen werde, dass das doch Blödsinn ist, was ich da mache, dass man das auch anders kann, habe ich eben diesen Weg zur Wissenschaft gewählt. Weil ich gedacht habe, man kann diese Kritik eigentlich nur entkräften durch Wissen. Ja, Wissen entwaffnet. Und das hat es getan. Die Krönung war dann, was du eben gesagt hast, die Verleihung des Seifritz-Preises. Denn die krönt das Ganze dann, diese Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Wissenschaft. Und ich war der erste Friseur, der diesen Preis gewonnen hat. Den gibt es seit 25 Jahren. Und das war in Stuttgart. Das war schon ein sehr toller Event.
Hättest du ein Beispiel für uns, was wurde da bisher sonst ausgezeichnet? Kamst du mit irgendwelchen Preisträgern in Kontakt?
Neue Inhalte von Motoren bei Mercedes-Benz, Technologien im Fensterbau. Also es ist eigentlich nur alles Großindustrie. Dass da ein Handwerker was gewinnt, das ist ganz, ganz, ganz selten. Und wenn es ein Handwerker ist, dann ist es ein Handwerker, der in einem großen Unternehmen arbeitet. Aber nicht wie ich, weil mein Unternehmen hatte zu der Zeit zwei Angestellte.
So, warte mal, jetzt kriege ich hier gerade eine Nachricht auf mein Handy. Jetzt muss ich hier mal hier das Handy ausschalten. Warte mal ganz kurz. Das ist ja unglaublich. Warte mal ganz kurz. So, zack. Wie macht man das? Flugmodus.
Unglaublich. Also meins ist im Flugmodus.
Ja, sehr gut. Ja, deins ist immer im Flugmodus, weil du ständig hin und her fliegst. Ja, ich fliege so selten, da muss ich die Taste erstmal suchen. Hab sie jetzt aber auch gefunden. Ja, du hast gerade über die, lass uns nicht über die Kritiker sprechen, da komme ich zwar auch nachher noch zu, aber da wollte ich dir eine schöne Geschichte erzählen, die passt aber nachher, glaube ich, besser. Du hast gesagt, damals hattest du zwei Angestellte. Wo steht jetzt eigentlich Kalligraphy Cut im Sommer 2019? Wie viele Friseure oder Salons arbeiten damit? In wie vielen Ländern? Wie sieht Kalligraphy aus und wie sieht dein Alltag aus?
Wir haben jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz etwas über 1000 Türen, also Salons, die das anwenden. Wow. In Amerika sind wir bei 118 angekommen und in Österreich und in der Schweiz auch bei über 100 Salons. Dann gibt es noch vereinzelte Salons in Italien, England, Ungarn, Holland, Frankreich auch 25. Also die Zahl wächst ständig und wie mein Leben aussieht, ja, ich bin ja im letzten Jahr in so einer Gründershow gewesen im Fernsehen und danach ist das ganze Unternehmen explodiert. Ich schaffe es gar nicht mehr, wirklich Haare zu schneiden im Salon. Das fehlt mir auch hier und da, muss ich sagen, der Kontakt mit meinen Kunden. Weil
du machst das gar nicht mehr, Frank?
Null, gar nicht. Das ging von einem Tag auf den anderen wirklich nicht mehr. Man sagt immer so schön, ja, du musst an deinem Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Aber das mache ich jetzt tatsächlich. Ich arbeite jetzt an meinem Unternehmen. Es sind ganz andere Herausforderungen. Das Unternehmen wächst sehr stark und ich bin da am Unternehmen gefordert, um es zu steuern. Und wir haben viel vor. Ich habe Menschen in mein Unternehmen aufgenommen, die keine Friseure sind, die ganz anderen Blick haben auf unseren Markt und den Markt lieben. Lieben. Wir haben eine so spannende Entwicklung jetzt im Moment vor uns, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch später zu.
Ja.
Ja.
Ich habe gerade getrunken. Ja. hattest du eben gerade was über Amerika erzählt oder habe ich es einfach überhört?
Ja, doch. Wir haben in Amerika jetzt 118 Salons.
Aber wie kann es angehen, dass du in Amerika 118 Salons hast und in Frankreich als Beispiel nur 25?
ein komplett anderer Markt. Die Franzosen, ja, ich habe zwar auch einen Franzosen, der das da für mich macht, aber die Franzosen sind sehr kritisch über das, was aus Deutschland kommt, sehr, sehr kritisch im Friseurbereich. Ich gehe da jetzt gerade durch die Hintertür in Frankreich rein, bin ich sehr stolz drauf. Ich habe hier in Deutschland eine Kooperation mit Mods hergetroffen und darüber werde ich auch nach Frankreich kommen. Und die sind hier sehr erfolgreich damit. Die Franzosen arbeiten ganz, ganz anders am Haar als wir Deutschen. Wir Deutschen sind sehr, sehr technisch und die Franzosen sind da eher so ganz frei und völlig
gefühlsbetont.
Gefühlsbetont und laissez-faire. Und für die ist der Kalligraph wie gebacken.
Ich wollte gerade sagen, das passt doch viel mehr, als wenn du, sag ich mal, eine sehr ja, technische, englische Technik bevorzugst.
Ja, deswegen bin ich mir sicher, dass das in Frankreich auch explodieren wird. Ich muss nur die richtigen Franzosen haben, die es machen. Ich als Deutscher werde es nicht machen können. In Amerika ist es was ganz anderes. Wenn du in Amerika als Deutscher kommst, Englisch sprechen kannst, mit einem deutschen Akzent, dann lieben die dich. Und wenn die eine Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen, es ist komplett money-driven in Amerika, dann ergreifen die Möglichkeit. Der Markt ist so anders. Ich bin mir sicher, in Amerika haben wir eine gigantische Zukunft vor uns mit Kalligraphie. Hier muss ich um jeden Kunden werben und arbeiten. In Amerika muss ich eigentlich nur, gib mir 3 Minuten und der Salon kauft es.
Ja, verrückt. Das ist eine ganz andere, ja, klar, eine ganz andere Mentalität.
Ja, ja.
Hier in Deutschland, klar, ist es oftmals ein bisschen schwerer. Ich hatte eine lustige Begebenheit in dieser Woche. Ich möchte jetzt aber diesen Namen nicht nennen. Ich muss das ein bisschen nebulös erklären. Ein wirklich sehr bekannter Kollege aus Deutschland, den wir beide sehr verehren, kam in einen unserer Salons, wir haben uns da verabredet, er war in Hamburg, er hat gesagt, Mensch Lars, bist du da, würde dich gerne mal besuchen. Ich sagte, ja klar, komm vorbei. Wirklich ein absoluter Topmann. Und der war dann bei uns am Ballinam-Salon. Er kannte den schon, hat den aber auch noch seiner Frau gezeigt und wir haben uns dann einen Augenblick aufgehalten. Und als wir dann aus dem Salon rausgegangen sind, da hat er gesagt, das ist ja unglaublich. Ich sag, was ist denn unglaublich? Der Blick auf die Alster, sagt er, nee. Zum ersten Mal habe ich gesehen, dass im Salon im Alltag an Kunden mit dem Kalligraphen geschnitten worden ist. Ich habe das sonst noch nie gesehen. Mal ganz ehrlich, das ist doch alles mehr so Show. Ne? Also dass Friseure damit wirklich, also dass sie das wirklich umsetzen, damit Geld verdienen, das hat er so noch nicht gesehen. Und da habe ich ihn auch so ein bisschen entgeistert angeguckt. Und da habe ich so gedacht, wenn du jetzt hier stehen würdest, also du, Frank, ne, wie gehst du eigentlich so damit um?
Ich würde sagen, heute ist Freitag. Ich glaube, heute wurden ca. 10.000 Kalligraphie-Haarschnitte in Deutschland gemacht. So, das ist dann meine Antwort. Ich habe meine Arbeit getan. Ich muss nicht mehr jeden überzeugen. Die es interessiert, die kommen auf uns zu, die gucken sich das an. Hm. Und wenn ich die Gelegenheit habe, einen Kritiker wirklich mich sachlich, inhaltlich gut mit zu unterhalten, ihm das zu erklären, dann überzeuge ich jeden Friseur, Kollegen oder Kollegin, dass die Kalligraphie funktioniert. Das Verrückte ist, die Kunden wollen es haben. Wir Friseure stehen der Sache auf dem Weg, weil die Story ist so gut und sie ist so nachhaltig und auch so ehrlich, ja, dass die Kundin das kauft und das Schönste ist, sie ist auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, weil sie auch einen klaren Mehrwert bekommt. Die Kollegen stehen sich da manchmal im Weg. Aber
also du meinst, die Friseure stehen diesem manchmal mehr im Weg als der Endverbraucher, als die Kunden.
Ganz sicher, zu 100%. Ja, zu 100%.
Dabei ist das ja ein schönes Tool. Ich will jetzt gar keine Werbung machen für Kalligraphie und ich will eigentlich das Thema Kalligraphie jetzt auch abschließen. Aber wenn wir beide uns mit anderen Friseuren unterhalten und nicht nur über Kalligraphie unterhalten, dann sprechen wir ganz oft immer, wie können wir unseren Beruf upgraden? Wie können wir immer noch etwas mehr machen, dass eine Kundin oder ein Kunde noch einen Mehrwert hat, für den er dann auch bereit ist, Geld zu bezahlen? Immer dieser Klassiker, ne? Erhöhst du deinen Haarschnitt um 2 Euro, dann meckern alle. Aber packst du noch was on top und du erhöhst ihn vielleicht um 4 oder 5 Euro, dann meckern die wenigsten, weil sie dann sagen, ey, geil, ich kriege ja noch dieses eine mehr, was ich davor nicht bekommen habe. Und ich finde, Calligraphy Cutter, wenn ich das mal als Freund und Kollege sagen darf, das ist eine wunderbare Geschichte, um halt diese Basis, die wir alle haben, nämlich den Haarschnitt, ein tolles Upgrade zu geben.
Ja, das darf ich natürlich nur so unterschreiben, das ist klar. Also Kalligraphie gibt einen klaren Mehrwert, wofür die Kundin ohne Probleme bereit ist, das auch zu honorieren. Und das löst wieder ein anderes Problem, weil das gibt uns Arbeitgebern die Möglichkeit, unseren Mitarbeitern ein höheres Entgelt zu zahlen. Und darum geht es.
Kommen wir mal auf den Punkt, den du vor 3-4 Minuten hattest, als du über die Amerikaner so geschwärmt hast, dass als du gesagt hast, ne, wenn die irgendwie eine Chance sehen, damit Geld zu verdienen oder so, dann springen sie gleich auf den Zug drauf. Du bist ja nun wirklich momentan viel unterwegs. Welches der Länder, die du jetzt als Friseur und als Kalligrafie-Head bereist hast in den letzten Monaten oder in den letzten 1-2 Jahren, welches Land hat dich denn momentan, was die Friseurszene angeht, am meisten fasziniert?
Die USA mit New York City als Capital. Also das hat mich am meisten fasziniert. Wenn wir deutschen Friseure mit unserem Know-how und unserer Ausbildung uns in Amerika selbstständig machen würden, würden wir das 10-fache von dem verdienen, was wir hier in Deutschland verdienen.
Ist das so?
Ja, in Amerika ist der Kunde bereit für Qualität. Und die muss dann aber auch da sein, sonst bist du pleite, wenn die Qualität da ist, grenzenlose Preise zu zahlen. Ich habe einen Salon zum Beispiel in Boston geschult, die haben 4 Mitarbeiter, die nehmen $25 Upcharge. Der hat sich nach 8 Monaten einen neuen Mercedes für $90,000 gekauft, von dem Geld, was er mit Kalligrafie verdient hat. Das ist Amerika. Man muss aber auch wissen, dass die Mitarbeiter da anders honoriert werden. Die arbeiten zu 42-48% auf Kommission, also auf Commission. Die verdienen in Amerika, wenn du ein guter Friseur bist, unglaublich viel Geld. $80,000 bis $100,000 ist da keine Seltenheit, Jahresgehalt. Mhm. Aber, das muss man immer dazu sagen, die haben 8 bis 10 Tage Urlaub im Jahr. Und 2 bis 3 Tage werden die nur bezahlt, wenn die krank sind. Danach nicht mehr. Mhm. Also auf Deutsch, bist du gesund und kräftig, kannst du in Amerika viel Geld verdienen, aber verdienen, wer du bist es nicht, dann fällst du komplett durch. Und dann ist mir mein deutsches oder unser deutsches Konzept einfach lieber, obwohl ich gerne eine Mischung aus beiden hätte, dass wirkliche Leistung in Deutschland auch wieder anders honoriert werden könnte. Und nicht so als selbstverständlich angesehen wird, dass man hochbezahlt wird, sondern dieser Leistungsanspruch, der ist verloren gegangen. Das finde ich sehr schade.
Das finde ich einen ganz tollen Blick, den du da gerade erzählt hast, weil man nimmt so oft in den Diskussionen immer nur alles das, was gut ist oder alles das, was schlecht ist. Aber ich glaube, ja, es ist immer wichtig, sich beides anzugucken. Ja, du kannst viel mehr Geld verdienen, aber du trägst auch ein viel größeres Risiko. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Bewerbung bei mir im Salon, die selbstständig ist und möchte wieder zurück in das Angestelltenverhältnis. Und dann hat sie zu mir gesagt, vielleicht ist das jetzt taktisch ganz unklug, Herr Nikolaisen, was ich sage, aber ich möchte auch mal wieder krank sein dürfen. Weißt du, also da ist es ja, ne? Dieses Fallen auch in ein Netz, wenn es mir mal halt nicht so gut geht. Das hast du halt in den Staaten nicht.
Nicht, nein, da sind die Unterschiede einfach wirklich stärker. Aber der Anspruch an Leistung ist auch sehr viel höher in Amerika. Also wenn du, ich würde mal sagen, Paintings in New York City, wenn du die da kriegst, klar, da zahlst du dann $250 bis $600 mindestens, je nachdem, wie viele du bekommst. Aber du kriegst auch eine solche Qualität, die ist unglaublich. Die sind da mehr spezialisiert auf einzelne Dienstleistungen.
Wie entwickeln die sich weiter? Wie bilden die sich weiter?
In Amerika kostet Ausbildung immer Geld. Wir in Deutschland sind sehr verwöhnt gewesen in der Vergangenheit durch die Industrie, die das ja auch leider immer mehr einstellen. Aber in Amerika musst du selbst für die Grundausbildung bezahlen.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe ja auch mal ein Jahr in Amerika gelebt, deswegen erlaube ich mir da mal kurz einzugrätschen. Du kriegst das ja schon als Kind und als Jugendlicher mit. Willst du einen Beruf erlernen, musst du dafür zahlen. Ja, also das ist ja eine ganz andere Grundvoraussetzung. Hier ist es so, ich möchte irgendeinen Beruf lernen und dann gehe ich in einen Beruf, egal ob Handwerksberuf, kaufmännischen Beruf, wie auch immer, und kriege schon mal eine Ausbildungsvergütung. Jetzt in Deutschland ist die ja sogar tariflich, wird die jetzt sogar vorgeschrieben. Ja, ich glaube, man geht mit einem ganz anderen Selbstverständnis in eine Ausbildung, wenn man dafür auch noch zahlen muss. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt gut finde, aber ich sag nur, wie man an Aus- und Weiterbildung denkt, ist, glaube ich, von der DNA völlig anders als bei uns.
Völlig anders. Und wenn du von Anfang an für deine Ausbildung bezahlen musst, dann willst du auch dafür bezahlt werden. Anders. Dann forderst du das auch anders ein. Ein Friseur in Amerika hat überhaupt kein Problem damit, ein hohes Entgelt zu fordern für seine Dienstleistung. Also deswegen kann ich Kalligrafie auch so einfach verkaufen. Das ist einzigartig, das ist geschützt, das kriegt man nur mit Ausbildung. Da sehen die sofort die Dollarzeichen. Die sagen, super, da kann ich mehr Geld für nehmen. Da müssen die vielleicht für die Ausbildung in Amerika $1,000 bezahlen, können aber im Jahr $15,000 mehr Umsatz machen. Das ist für die dann ein Game Changer. Das ist das berühmte Wort in USA. Das ist ein Game Changer, das ist ein No-Brainer. Das muss ich machen. Ja, und hier in Deutschland ist es ganz anders, aber das finde ich auch gut. Ich habe letztens war ich auf einem Kongress von Schäfer und Partner und habe dann, ich waren 250 Friseurunternehmer und Mitarbeiter da. Da habe ich gefragt, wer von euch ist Friseur geworden, weil er viel Geld verdienen will? Hand hoch. Keine einzige Hand ist hochgegangen. Wir werden Friseur aus Leidenschaft, weil wir das gerne machen, weil wir gerne den Menschen eine Freude machen und gerne mit Haaren arbeiten, aber nicht, weil wir viel Geld verdienen wollen. Das ist in Amerika was ganz anderes. Ein ganz anderer Ansatz. Den wünsche ich mir in Deutschland auch wieder. Ich möchte auch, dass wir diesen Beruf machen, weil wir Geld verdienen wollen, damit wir ein schönes Leben haben und nicht wie selbstverständlich mehr Geld verdienen, weil wir anwesend sind. Das muss sich ändern. Ich weiß nur nicht wie.
Da würde ich gleich meine nächste Frage drauf anknüpfen. Wie siehst du denn die aktuelle Szene? Ich meine, es gibt so viele, die sagen, wir sind in der Krise, ja, das ist ein totales Chaos in dem Markt. Dann gibt es wieder andere, die dann was von Chancen erzählen, aber dass, wenn man dann mal nachfragt, oftmals da auch nicht so viel bei kommt und dann merkt man, ja, es ist eher Wunschvater des Gedanken. Wie siehst du denn aktuell die Situation in Deutschland für die deutschen Friseure?
Schwierig. Also nein, ich finde, wir haben eine großartige Zeit vor uns. Wenn ich sehe, wie Handwerker jetzt in allen anderen Sparten bezahlt werden, besser bezahlt werden, dann muss das auch im Friseurhandwerk ankommen. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, wir müssen den Beruf wertvoller darstellen. Wir als Arbeitgeber, den Arbeitsplatz, aber auch bitte die Arbeitnehmer, die müssen da auch dran arbeiten. Die müssen mithelfen. Das heißt, es hilft ja nicht, Lars, wenn wir in unseren Salons sagen, wir nehmen morgen 20% mehr. Wenn die Mitarbeiter das nicht leben, diesen Preis, dann wird der Kunde es auch nicht bezahlen. Also wir müssen da schon gemeinschaftlich ran. Und dann, glaube ich, haben wir eine ganz tolle Zukunft vor uns. Ich hoffe, dass sich der Markt jetzt endlich bereinigt von den schwarzen Schafen, die eben mit Schwarzgeld agieren und illegal arbeiten. Das wünsche ich mir, dass das endlich aufhört, damit der Markt fairer wird.
Aber glaubst du, dass das passiert?
Also mit Sicherheit nicht zu 100%, aber man sieht es ja jetzt in Österreich und in der Schweiz, da gab es ja schon sehr viele Aktionen der Behörden. Das wird auch in Deutschland passieren und dann wünsche ich mir, dass sich das etwas bereinigt, damit die ehrlich arbeiten, auch eine fairere Basis haben. Denn wir können gegen die Schwarzgelder zahlen, können wir die ehrlich zahlen, da hast du keine Chance.
Und ich glaube, leider wird es auch vom Endverbraucher nicht so wirklich honoriert, ne? Wenn du jetzt sagst, ja, warum bezahle ich denn bei Ihnen mehr? Ja, weil wir ja auch steuerehrlich sind. Mal ganz ehrlich, das interessiert doch auch keinen dann, ne? Also, oder nur zu einem gewissen Teil. Ja, alle regen sich auf, dass Amazon keine Steuern bezahlt und trotzdem bestellen sie bei Amazon. Also, ne, der Mensch ist da ja manchmal ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube auch, du musst einfach auch dann einen Mehrwert schaffen. Du kannst nicht nur auf Solidarität pochen.
Es wird eine Verknappung entstehen, dadurch wird ein höherer Preis automatisch entstehen im Friseurbereich, das glaube ich. Aber wir können den nur nachhaltig umsetzen, wenn wir auch, was du sagtest, den Wert erhöhen der Dienstleistung. Und das geht immer nur über Ausbildung. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung.
Außer Weiterbildung meinst du jetzt?
Ja, das meine ich, genau.
Aber dann kommt gleich wieder die Diskussion, ja, Weiterbildung während der Arbeitszeit, außerhalb der Arbeitszeit, wie gehst du dieses Thema an?
Wir haben mit unseren Mitarbeitern ein faires Verhältnis gefunden, dass jeder einen Teil dazu beiträgt. Der Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer. Und das ist bei uns geregelt. Gewisse Zeiten, werden von uns bezahlt als Arbeitgeber und auch gewisse Zeiten bringen die Arbeitnehmer mit. Denn wenn mich mein Arbeitnehmer verlässt, nimmt er sein Wissen mit. Und genau. Deswegen darf er auch mithelfen, es aufzubauen. Und wenn man das fair und ehrlich miteinander bespricht, hat es bei uns noch nie ein Problem gegeben.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, Frank, was müsste sich in der deutschen Friseurszene, in dieser Branche als erstes bewegen? Woran würdest du denken?
Steuerehrlichkeit.
Steuerehrlichkeit.
Ja. Das ist mein größter Wunsch. Wenn das wirklich auch alle machen würden, dann lösen sich ganz viele Probleme von alleine.
Und wo siehst du die größten Chancen aktuell? So, wo, wenn du den Markt so beobachtest, du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, die Industrie war ja jahrzehntelang ein der wichtige Partner für die meisten Friseure, ist heute auch noch ein guter und auch noch ein wichtiger Partner, hat sich aber ja auch komplett verändert. Und viele fühlen sich da so ein bisschen lost, ein bisschen allein. Wie schätzt du das ein? Wo siehst du Chancen?
Ja, meine Chance, ich kann allen immer nur empfehlen, aus meiner Sicht Fokussierung. Sucht euch etwas aus, versucht nicht everybody's darling zu sein, sondern spezialisiert euch auf gewisse Bereiche im Salon mit mehreren Bereichen oder als Salon in einem Bereich. Mhm. Gib mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine junge Friseurmeisterin zertifiziert in Kalligrafie, die hat im Ruhrgebiet einen Salon, die macht nur Frauen mit langen Haaren die Haare. Wenn du da als Mann oder als Frau mit kurzen Haaren reingehen willst, kriegst du keinen Termin. Sie hat sich nur auf Frauen mit langen Haaren spezialisiert. Ich glaube, sie bedient auch nur 2 Kunden am Tag und nimmt, ich glaube, der Bon durchschnittlich bei ihr bei 550 Euro. Ja, aber sie hat ein schönes Leben, sie hat wenig Kunden, eine ganz tolle Beziehung zu ihr. Das ist jetzt nicht die Empfehlung für jeden, das zu machen, nur fokussiere dich auf deine Stärken und konzentriere dich darauf und versuche nicht alles richtig zu machen, sondern das, was du am besten kannst.
Ich verstehe diesen Markt sowieso nicht, warum das nicht schon viel mehr machen. Also, ja, weil wir haben mit Fashion, mit Mode zu tun, mit so viel unterschiedlichen Entwicklungen. Jetzt sehen wir natürlich diesen einen Bereich, nennen wir ihn Barber, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen schwieriger geworden, dieses Thema. Aber, dass man sagt, fokussiere dich doch auf eine Sache. Also, da sprichst du mir total aus der Seele, finde ich auch. Und manchmal habe ich so ein paar Diskussionen in meinem Unternehmen, wenn, ich finde das ja so toll, wenn Mitarbeiter versuchen, wirklich jeden Kunden glücklich zu machen. Das ist ja auch eine tolle menschliche Eigenschaft. Aber ich habe dann schon ein paar Mal zu Mitarbeitern gesagt, wissen Sie, wir leben in einer Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern. Uns können ruhig 95% der Hamburger doof finden. Ja? Wenn 1, 2 oder 3% der Hamburger sagen, ey, es gibt nichts Besseres als dieses Unternehmen, ja, dann kommen wir doch vor Lachen eh nicht mehr in Schlaf. Also genau. Wir müssen nicht everybody's darling sein.
Nein, das sehe ich genauso. Fokussierung und Spezialisierung.
Ja, Damen, Herren, Kinder, sage ich dann nur. Damen, Kinder. Frank, ich fand das toll, dass du die Zeit gefunden hast, hier Gast zu sein bei diesem neuen Podcast-Projekt. Und ich möchte dich nicht entlassen mit etwas, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ich bewundere dich wirklich für etwas ganz Spezielles, was ich in dieser Form auch nur bei dir entdeckt habe. Und zwar, du hast 2 Eigenschaften, Frank, die eigentlich völlig konträr sind. Und irgendwie bei dir bilden sie eine Symbiose und bei dir passt das. Und ich finde das total faszinierend. Und zwar ist das, du bist auf der einen Seite ein total konsequenter Mensch, sehr standhaft, ein Mann, ein Wort. Du bist ein echt verlässlicher Freund und auch Partner, wenn ich das jetzt auch als Kalligrafie-Lizenznehmer sagen darf. Also du bist in ganz vielen Punkten total, du hast den Rücken gerade und bist total standhaft. Und auf der anderen Seite bist du immer so unglaublich flexibel und offen. Ja, wenn mich Menschen manchmal kritisieren, ja, dann sage ich manchmal, ah ja, das ist auch eine, ja, das kann man auch so sehen und denkt in Wirklichkeit, mein Gott, ja, lass mich in Ruhe. Und wie oft hast du schon, ich habe das so oft miterleben dürfen, dass wir sitzen mit Freunden zusammen abends beim Abendessen, einer sagt, Mensch, Frank, hier, Calligraphy, wieso machst du daraus nicht eigentlich ein Abo oder warum geht das nicht so und so? Und du sitzt da immer mit offenen Ohren, bist total offen für neue Ideen und gehst sie dann auch an und bist wieder total flexibel. Das finde ich unglaublich. Das bewundere ich.
Dankeschön, aber damit bin ich der Albtraum für mein Umfeld, glaub mir das.
Ja.
Schwumpfe Ideen, ich saug die auf und komme wieder ins Büro und sage, ah, ich habe da wieder was Neues, lass uns das doch. Oh nein, Chef, wo waren Sie denn schon wieder?
Nein, aber ich finde das toll, ja. Wirklich, wirklich. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum Kalligrafie heute da ist, wo es ist, weil du halt nicht was erfunden hast, an das du geglaubt hast und hast gesagt, das muss ich jetzt muss ich jeden, bekehren. Sondern du hast gesagt, das ist eine geile Sache, daran glaube ich. Und hast dann aber immer wieder auf Menschen gehört, die sagen, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Du hast mir doch auch mal von deinen Mitarbeitern erklärt, die hast du eben so im Nebensatz erwähnt, die gar nicht aus der Friseurbranche kommen. Die kommen ja eher aus, ich nenne es jetzt mal ein bisschen grob, Social-Media-Marketing-Bereich. Ja, ja. Und die dann gesagt haben, Frank, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du das machen. Und du hörst denen immer zu. Und wenn du das Gefühl hast, ja, das macht ja Sinn, was die sagen, dann stellst du dich ja auch komplett um.
Lars, ich bin auch.
Das finde ich unglaublich.
Ich bin auch immer risikobereit. Ich habe ja, wie gesagt, diese neuen Partner in meiner Firma und die sind eben völlig anders und die haben jetzt einfach mal auch geguckt in unseren Markt, wo sind die Probleme im Markt und was sind die, man nennt das so schön, die Sticking Points, also bei Calligraphy Card. Was hindert es am weiteren Wachstum? Und eins ist halt unser großes Problem im Markt, dass der Friseur einfach keine Liquidität hat. Wir können von 10 Mitarbeitern vielleicht 2 ausbilden in einer Spezialisierung und für die anderen reicht das Geld nicht. So, und wir haben jetzt etwas entwickelt, damit treten wir jetzt an den Markt an und das ist die nächste Revolution, eben dem Friseur diese Verantwortung abzunehmen. Wir glauben so sehr an mein Produkt, dass wir euch das finanzielle Risiko abnehmen und ihr zahlt uns nur, wenn ihr erfolgreich seid. Das ist der nächste mutige Schritt mit Kalligraphie und die Zukunft wird uns zeigen, ob es funktioniert. Wie du schon sagtest, wenn es dann, je nachdem wie der Wind dann weht, müssen wir es nachjustieren. Hey, aber wer nicht sät, der wird nicht ernten und du kriegst den Wind halt nur mit, wenn du auf dem Meer bist. Also ich bin bereit, ich freue mich aufs Leben und vielleicht von mir so, ich finde, wir haben einen der schönsten Berufe auf der Welt. Es gibt bestimmt auch andere schöne Berufe, aber wir kommen mit Menschen zusammen, wir können diese Menschen glücklich machen, wir haben die Möglichkeit, uns immer weiterzuentwickeln, in jede Richtung, ob am Stuhl oder am Unternehmen. Es ist einfach grenzenlos und diese Branche ist so toll und so dankbar und dass die meisten eben Friseur werden in Deutschland, eben nicht aus monetären Gründen, aus Leidenschaft heraus, das ist doch eigentlich eine der schönsten Liebeserklärungen an diesem Beruf. Wir mögen Menschen und machen Menschen gerne glücklich. Punkt.
Frank, es war mir ein ganz großes Fest, dich als Gast zu haben. Vielen Dank.
Danke, mir auch. Ganz besonders nach deinem ersten Gast, nämlich deinem Vater, den ich sehr verehre.
Dankeschön. Frank, mach es gut und schöne Grüße nach Münster.
Danke und schöne Grüße nach Hamburg. Tschüss.
Die Band Fox Hamburg unterstützt diesen Podcast in den ersten Folgen und steuert immer einen Song dazu. Und das war jetzt hier Funkfort. Nicht zu verwechseln mit der Stadt am Main oder an der Oder. Die Band kommt aus Hamburg und wer mehr wissen möchte zu dieser Band und wer auch mehr Songs von denen hören möchte, der kann das jetzt schon tun. Besucht einfach deren Homepage Fox Hamburg. Ich habe den Link dafür in diese Shownotes für diese Podcast-Folge gepackt. Im Übrigen rief mich vor kurzem mein Freund Christian an und der fragte mich, sag mal Lars, guckst du auch die Frauenfußball-WM? Und habe ich gesagt, nee Christian, gucke ich nicht. Da sagte er wieder zu mir, wie, guckst du nicht? Hast du was gegen Frauen? Hast du was gegen Fußball? Und da habe ich gesagt, Quatsch, völliger Blödsinn. Natürlich habe ich nichts gegen Frauen und ich habe auch nichts gegen Fußball. Aber ich mag den Sport nicht so gerne mir angucken. Das hat aus meiner Sicht weder was mit dem Geschlecht, sexistisch oder sonst irgendwas zu tun. Es ist einfach, also das, was ich am Fußball so mag, ist halt die Schnelligkeit, die Dynamik, die Robustheit, die Körperbetontheit, das aggressive Spiel. Das ist das, was ich beim Fußball gerne sehe. Das sehe ich sowieso viel zu selten bei meinem HSV. Und das sehe ich so gut wie gar nicht auch beim Frauenfußball. Der ist einfach anders. Deswegen sage ich ja nicht, er ist schlechter oder er ist weniger wert. Ich sage einfach nur, er ist anders und er interessiert mich nicht so. Daraufhin hat mich Christian wieder gefragt, ob man sowas überhaupt sagen darf, weil eigentlich denkt er ja ähnlich. Und da habe ich gesagt, Christian, es ist ganz wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln, wo wir so etwas wieder sagen. Wir müssen natürlich immer rhetorisch aufpassen, dass wir keinen Menschen ausgrenzen. Aber ich denke, und das hat ja Frank Brohrmann auch gerade eben gesagt, ich denke, Positionierung ist wichtig. Ich möchte als Freund wissen, woran ich an dir bin, wenn wir beide uns unterhalten. Und da sollst du kein Theater spielen, sondern du sollst dich klar positionieren, was findest du gut, was findest du schlecht. Und so geht es unseren Mitarbeitern genauso, wenn sie ihren Arbeitgeber aussuchen. So geht es unseren Kunden genauso, wenn sie einen Friseursalon aussuchen. Die Kunden oder die Menschen wollen wissen, woran bin ich? Und ich glaube, es mangelt in unserer Branche immer noch zu sehr an Positionierung. Es mangelt manchmal auch in der Gesellschaft dazu, auch mal den Mund aufzumachen und sich mal klar zu bekennen, wofür oder wogegen man ist. Ich denke, das ist wirklich wichtig und da sollte jeder von uns sich einfach noch mehrere Gedanken machen, ich eingeschlossen, weil ich glaube, ich bin da auch noch nicht klar genug, aber ich bemühe mich zumindest und ich denke, für Friseure oder Friseurunternehmer ist es auch ganz wichtig, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, ist es wirklich hilfreich, Damen, Herren, Kinder, Jung und Alt, alles willkommen, reinkommen, drankommen oder sagt man, okay, wenn ich mehr Erfolg haben will, wenn ich mehr Menschen an mich binden will, die mich wirklich auch als etwas Besonderes erkennen und einschätzen, dann muss ich mich auch positionieren. Ich glaube, das ist wichtig. Ich wünsche euch eine tolle Zeit jetzt. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Podcast-Folge. Wenn ihr wollt, bin ich wieder an eurer Seite ab dem 10. Juli. Dann sollte die dritte Folge ins Netz gehen. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wo ihr denn jetzt diesen Podcast hört. Auf welchem System und wo? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr wollt, dann schreibt das doch gerne in unsere Facebook-Gruppe rein. Also ist für mich wirklich interessant. Die erste Folge, die Premierenfolge, wurde in 13... Entschuldigung. Na, jetzt aber. In 13 Ländern gehört. Das finde ich schon unglaublich. Und wir kommen ja jetzt in die große Urlaubsphase. Also vielleicht knackt ja diese oder die nächste Folge sogar die Anzahl der Länder. Ich bin gespannt. Egal wie es ist. Danke für euer Interesse. Euch eine schöne Zeit und alles Gute. Tschüss aus Hamburg. Zugeschaltet ins Podcast-Studio ist jetzt mein Frank.
Das muss ich schon
rein. Ja, nee, so schwer, Mann.
Ich mit Simona, bitte.
Okay. Also nochmal Ruhe, bitte.